das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Julia Nihari-Kazen.
Einen guten Abend, schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Das deutsche Gesundheitssystem ist gewissermaßen chronisch erkrankt. Was die Strukturen angeht, den Mangel an Fachkräften oder die steigenden Budgets der Kranken- und Pflegeversicherung. Und das, obwohl wir uns eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt leisten. Um jedoch nichts schlechter zu reden, als es wirklich ist, unsere Gesundheitsversorgung befindet sich im internationalen Vergleich auf hohem Niveau, zu dem auch Praxen auf dem Land gehören, um weite Wege zu vermeiden. Doch Reformen wurden seit Jahren nicht in der Dimension umgesetzt, wie sie nötig gewesen wären. Jeder Minister versucht aufs Neue, das System zu heilen. Nun auch die neue Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen, gleich hier im Interview. Sie wird beim Deutschen Ärztetag heute in Leipzig für ein neues Modell, das einem durchaus bekannt vorkommt. Zuerst der Besuch beim Hausarzt, bevor es zum Facharzt geht.
Sprechstunde bei Hausarzt Guido Pukis in Neuss. Er und sein Team versorgen rund 1500 Patienten pro Quartal und setzen dabei schon jetzt auf das sogenannte hausarztzentrierte System. Das heißt, Patienten kommen bei Beschwerden zuerst zu Pukis und der überweist sie, wenn nötig, an den passenden Facharzt. Er hat gute Erfahrungen damit gemacht.
Also wir können mit der hausarztzentrierten Versorgung den Patientinnen und Patienten helfen, einen besseren Weg durch das Gesundheitssystem zu finden, manchmal schneller an die richtige Stelle zu geraten, wenn zum Beispiel unklar ist, ob man zum Urologen, zum Nephrologen oder zum Gynäkologen muss, können wir helfen, direkt die richtige Bahn für die Patienten zu finden.
Was Pukis freiwillig schon macht, will die Bundesgesundheitsministerin verpflichtend einführen. Darüber diskutieren Mediziner und Politiker beim Deutschen Ärztetag in Leipzig. Die Ministerin wirbt für das neue System.
Um das einzuführen, braucht es einen guten Dialog und einen guten Austausch. Und wir sind uns sicher, dass wir damit für die Versorgung der Patientinnen und Patienten einen guten Schritt nach vorne gehen können.
Das Ziel, Behandlungen effektiver steuern und eine schnellere Terminvergabe. Ausnahmen soll es unter anderem für Augen- und Frauenärzte geben. In Leipzig sind viele Ärztinnen und Ärzte für die Pläne.
Weil damit die Möglichkeit besteht, Patienten zu beraten und ihnen zu sagen, zu welchen Fachärzten sie müssen. Genauso wie zu sagen, dass sie gar nicht zu einem Facharzt wirklich hin müssen.
Dafür braucht es Beratung, weil der Patient selbst ist im heutigen System komplett überfordert. Und das ist mein Alltag.
Patientenschützer sehen die Pläne kritisch. Sie warnen davor, dass viele Hausärzte schon jetzt überlastet seien und keine Zeit hätten, mehr Patienten zu beraten. Dazu kommen:
Wir werden Regionen haben, wo man beispielsweise zuerst zum Hausarzt 25 Kilometer fahren muss und dann 20 Kilometer zum Facharzt. Das heißt, wir beginnen ein Karussell zu Lasten der Patientinnen und Patienten.
Sein Gegenvorschlag zum sogenannten Primärarztsystem: nicht die Patienten anders verteilen, sondern die Ärzte.
Das Primärarztsystem droht auch ein Flaschenhalssystem zu werden. Deswegen wäre es klüger, an der Verteilung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte zu arbeiten. Die zu motivieren, die in die Zentren gehen, die eben kaum versorgt sind. Das ist der ländliche Raum.
Hausarzt Guido Pukis dagegen glaubt, dass das System flächendeckend umsetzbar ist. Im Team sei der Mehraufwand zu schaffen.
Man kann in der Teampraxis arbeiten, dass die medizinischen Fachangestellten entsprechend eingebunden werden. Und man könnte natürlich, ein bisschen träumen ist erlaubt, auch die Bürokratie abbauen und versuchen, das klug zu steuern.
Dann könnten die Pläne ein Erfolgsmodell werden.
Und dazu begrüße ich jetzt die neue Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Fuest.
Frau Wagen, Sie schlagen ein Modell vor, bei dem die langen Warteschlangen bei Fachärzten kürzer werden sollen. Aber gleichzeitig würde das doch die Hausärzte völlig überfordern. Oder wie soll die Rechnung dabei aufgehen?
Wir schlagen ein Modell vor, das sogenannte Primärarztmodell, nach dem die Patientinnen und Patienten zuerst sich an den Hausarzt, die Hausärztin wenden, die ja schon immer ein wichtiger erster Ansprechpartner sind. Dort wird dann entschieden, ob und wie schnell ein Facharzttermin nötig sein wird. Und wir haben natürlich auch im Blick, dass wir für dieses Modell ausreichend Hausärztinnen und Hausärzte benötigen, setzen dazu aber auch auf die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung, setzen auf Telemedizin. Und ich denke, am Ende kommt ein Paket raus, das für eine bessere Versorgung der Menschen sorgt.
Aber wenn man da auf die Lage und die Situation der Hausärzte und der Versorgung schaut, die ist ja jetzt schon angespannt. Es gibt Berechnungen zu Ihrem Modell auch, wonach jede Hausarztpraxis dann etwa 2000 Patienten zusätzlich betreuen müsste. Wie soll das möglich sein?
Wir haben zu unserem Vorschlag ein sehr gutes Feedback bekommen, auch gerade der Ärztinnen und Ärzte. Sie wollen das gemeinsam mit uns umsetzen. Das wollen wir jetzt auch sehr schnell angehen. Natürlich ist es komplex, wird auch ein wenig dauern. Wir wollen es aber schnell umsetzen. Und natürlich müssen wir an anderer Stelle dann auch Ärztinnen und Ärzte entlasten von Bürokratie, von Dokumentationspflichten, von Berichtspflichten. Wir setzen stark auf Digitalisierung. Das alles kann dazu führen, dass der Arzt, die Ärztin mehr Zeit am Patienten hat. Und das bringt dann auch was für unser Primärarztmodell.
Und diese ganze Bürokratieerleichterung, aber das klingt eher danach, das ist ein längerer Weg, bis das alles wirklich in den Alltag eingezogen ist. Und das Modell selbst soll aber sofort umgesetzt werden, da kommt ja eine Differenz bei raus, oder?
Nein, wir wollen beides schnell umsetzen. Die Vorschläge zur Bürokratieerleichterung der Ärztinnen und Ärzte liegen auch von den Ärztinnen und Ärzten schon auf dem Tisch zum Teil, sind im Koalitionsvertrag auch angelegt. Da können wir direkt in die Umsetzung gehen dieser Vorschläge und daneben wird das Primärarztmodell jetzt auch sehr schnell kommen, aber es ist ja auch kein einfaches Vorhaben, es ist komplex, das aufs Gleis zu setzen, soll aber schnell kommen und ich bin mir auch sicher, dass wir da ein gutes Gesamtpaket schnüren.
Mhm. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer fragen sich sicherlich jetzt, was bedeutet das für meinen nächsten Hausarzt oder Arztbesuch überhaupt? Wie strikt soll denn vorgeschrieben werden, dass Patienten zuerst eben zum Hausarzt gehen müssen? Gilt das auch beispielsweise für den Fall, wenn ich mir den Fuß verknackst habe oder eine Mittelohrentzündung habe und ja eigentlich ziemlich genau weiß, welcher Facharzt mich da gezielt behandeln könnte?
Es gilt dann grundsätzlich das Primärarztmodell. Ausgenommen sind natürlich Bereiche wie jetzt der Gynäkologe, der Augenarzt, der Zahnarzt. Aber ansonsten gilt dann das Primärarztmodell. Und es kann aber da auch sehr schnell abgeklärt werden durch einen Anruf zum Beispiel bei der Hotline, dass ich dann auch einen Facharzttermin bekomme, wo wir ja auch eine Termingarantie mit geplant haben, sodass die Termine beim Facharzt dann auch eben schneller kommen können.
Was positiv bei dem Ganzen, was Sie versprechen, herauskommen soll, ist nach Ihrem Modell eine Facharztgarantie. Klingt erstmal sehr gut, bedeutet aber dann in der Praxis, dass die Patienten letztlich womöglich ins Krankenhaus gehen müssen, wenn sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums keinen Termin beim Facharzt erhalten. Das Krankenhaus dann am Schluss ist aber im Zweifel auch überlastet. Also werden die Patienten da einfach von einem Ort an den anderen verschoben?
Nein, das Ziel dieses ganzen Vorhabens ist, dass wir eine bessere Patientensteuerung bekommen, dass der Hausarzt die Dinge abklärt, die dort abzuklären sind, dass im Zweifel, wenn ein Facharzt benötigt wird, dort der Patient Hilfe bekommt und wenn der Facharzttermin nicht in der nötigen Schnelle zur Verfügung gestellt werden kann, springt dann eben das Krankenhaus ein. Ich meine, das ist am Ende ein gutes Paket, das dazu führt, dass die Menschen zielgenauer, aber auch schneller den Termin bekommen und die Behandlung bekommen, die sie brauchen.
Noch zu einem weiteren Punkt. Viele vor Ihnen haben sich auch schon Gedanken dazu gemacht, zu der gesundheitlichen Versorgung im ländlichen Raum. Dieses Thema bleibt wichtig und wird immer wichtiger, weil dann in den kommenden Jahren viele Ärzte in Rente gehen und nicht so einfach ersetzt werden können. Was ist für Sie aus Ihrer Sicht der wichtigste Hebel, um die Versorgung dort sicherzustellen?
Wir brauchen mehr Menschen in den Gesundheitsberufen. Das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Baustein. Wir wollen es attraktiv machen, sich auch mit einer Praxis im ländlichen Raum niederzulassen. Daher auch das Thema Bürokratieabbau, das Thema Entlastung für die Ärztinnen und Ärzte, mehr Zeit für den Patient, für die Patientin. Das ist aus unserer Sicht ein wichtiger Baustein, um den Beruf attraktiver zu machen und dann auch tatsächlich mehr Zeit für die Patienten zu bekommen. Und das wollen wir deswegen auch sehr schnell angehen.
Zum Schluss noch eine Frage, damit wir erst gar nicht zum Arzt müssen oder zumindest nicht so schnell. Der Ärztepräsident Klaus Reinhardt fordert von Ihnen eine zusätzliche Abgabe auf gesundheitsgefährdende Produkte wie zum Beispiel Zucker oder Alkohol einzuführen. Setzen Sie die um?
Das ist ein Vorschlag, den ich heute sehr wohl gehört habe, so wie wir viele Vorschläge diese Tage bekommen. Sicherlich sprechen wir über all diese Vorschläge. Ich bin aber der Meinung, dass wir jetzt erst einmal die anderen Reformen, die wir uns vorgenommen haben, angehen sollten.
Dann danke ich Ihnen für das Gespräch heute Abend. Nina Wagen, die neue Bundesgesundheitsministerin.
Herzlichen Dank.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung geführt am Abend. Der Krieg werde nicht an einer einzelnen Waffengattung entschieden, heißt es oft von den unterschiedlichsten Expertinnen und Experten, wenn es darum geht, wie sich die Ukraine gegen Russland verteidigen kann. Und dennoch scheint es für viele Deutsche eine entscheidende Frage zu sein, welche Waffen geliefert werden und ob diese auch russisches Gebiet treffen könnten. Andere europäische Länder liefern längst Marschflugkörper, die weit über die Grenze reichen. Doch ob Taurus oder Panzerhaubitze, in Deutschland spitzen sich daran die Debatten zu. So auch jetzt wieder, nachdem Bundeskanzler Merz gestern gesagt hatte, eine Reichweitenbeschränkung gelte nicht mehr. Jürgen Kreller.
Bundeskanzler Merz heute Morgen in Finnland, herzlich begrüßt von seinem Amtskollegen. In Turku will Merz mit seinen skandinavischen Kollegen über die Bedrohung durch Russland sprechen. Seine Äußerungen von gestern, keine Reichweitenbeschränkungen mehr für an die Ukraine gelieferte Waffen, sorgt selbst für Diskussionen. In welche Richtung weisen also seine Aussagen von gestern? Ist das ein Kurswechsel?
Das Thema Reichweitenbegrenzung der eingesetzten Waffen hat vor einigen Monaten und einigen Jahren mal eine Rolle gespielt. Soweit ich es weiß, und so habe ich es gestern wiedergegeben, haben die Länder, die Reichweitenbegrenzungen auferlegt haben, diese Auflagen längst aufgegeben.
Keine Reichweitenbegrenzungen mehr für Waffen wie die Mars-Raketenwerfer, die Deutschland geliefert hat. Sie feuern bis zu 80 Kilometer weit, können also von der Ukraine aus auch russisches Gebiet erreichen. Mehr weitreichende Waffensysteme und ein Ende der Beschränkungen, so Experten, könnten militärische Kräfte verschieben.
Klar ist, in dem Augenblick, in dem man das praktisch machen kann, also wieder mehr Waffensysteme mit langer Reichweite da sind, muss Russland seine Kriegführung wahrscheinlich umstellen und muss seine Logistik und seine Kampfverbände und seine Gefechtsstände anders organisieren, nämlich außerhalb der Reichweite dieser Systeme.
Von Großbritannien stehen der Ukraine schon jetzt Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow zur Verfügung. Sie können Ziele in bis zu 250 Kilometer Entfernung in Russland treffen. Doppelt so weit, theoretisch bis Moskau, würden Taurus-Marschflugkörper reichen. Deutschland hat sie bisher nicht geliefert, könnte jetzt neu über Taurus diskutiert werden. Auch in der Koalition fragen sich manche, ob mit den Ankündigungen ein Kurswechsel erfolgt ist.
Wenn es ein Kurswechsel wäre gegenüber dem Kurs von Olaf Scholz, dann wäre er nicht vernünftig, denn Olaf Scholz hat nach meiner Einschätzung eine sehr vorsichtige und umsichtige Politik betrieben, die Ukraine zu unterstützen bei ihrer Verteidigung, aber eben nicht den Krieg auszuweiten und schon gar nicht ihn nach Russland zu tragen.
Kritik auch aus Teilen der Opposition.
Da es eben nicht abgestimmt ist, offensichtlich nicht abgestimmt ist mit seinem Koalitionspartner, das ist ein Zeichen der Uneinigkeit. Und ob er wirklich weiß, worauf er sich einlässt, welche Auswirkungen diese Äußerungen dann haben, das, glaube ich, unterschätzt er gerade. Es führt zu einer Eskalation. Wir brauchen Diplomatieverhandlungen und Abrüstung.
Mit seiner Ankündigung hat Friedrich Merz wohl vielleicht auch eines erreicht. Unklarheit auf der russischen Seite.
Mein Kollege Matthias Deiß aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat den Kanzler auf der Finnlandreise begleitet. Matthias, erst verkündet Friedrich Merz, dass die Ukraine deutsche Waffen auch ohne Reichweitenbeschränkung in Russland einsetzen darf. Dann sagt er, es bleibe aber alles so wie bisher. Kannst du das für uns einordnen?
Also Helge, da hat Merz in der Tat für einige Verwirrung gesorgt, sogar innerhalb der Bundesregierung. Ich versuche das Ganze mal aufzudröseln. Also Frankreich, Großbritannien und die USA haben ja weitfliegende Marschflugkörper an die Ukraine geliefert. Diese drei Länder haben ihre Reichweitenbeschränkung im Herbst aufgehoben. Vereinfacht gesagt, die Ukraine darf mit diesen Waffen auch tief ins russische Gebiet hinein angreifen. Und diesen Stand, sagt Merz heute auf unsere Nachfrage, den habe er einfach nur noch mal wiedergegeben. Über die Verwendung dieser fremden Waffen kann er ohnehin nicht entscheiden. Bei den von Deutschland gelieferten Waffen ist das natürlich anders. Aber auch hier gäbe es keinen wirklichen Kurswechsel, sondern so sieht es jedenfalls Merz selber, eher eine rhetorische Verschärfung. Ich denke, ihm ging es vor allem darum, den Ton gegenüber Putin zu verschärfen, auch als Signal der Unterstützung an die Ukraine, deren Präsident Zelensky morgen ja hier in Berlin erwartet wird.
Was bedeutet das dann für die lang diskutierte und wirklich kontrovers diskutierte Taurus-Frage? Wird Deutschland Taurus liefern?
Genau das haben wir den Bundeskanzler in Finnland natürlich auch gefragt, denn das wäre in der Tat ein gravierender Kurswechsel. Übrigens einer, den Merz vor der Wahl auch explizit so ins Auge gefasst hat. Jetzt drückt er sich bezüglich des Taurus aber erkennbar um eine klare Antwort. Er sagt, seine Bundesregierung wäre anders als die vorherige nicht mehr über konkrete Waffenlieferungen sprechen und künftige Lieferungen auch nicht mehr ankündigen, um Putin im Dunkeln zu lassen. Nach allem, was wir wissen, macht er zurzeit aber keine konkreten Anstalten, den Taurus wirklich zu liefern. Da scheint also alles beim Alten zu bleiben.
Und noch nicht lange her, da hat der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz immer wieder davor gewarnt, dass Deutschland in einen Krieg mit Russland verwickelt werden könne. Gibt es diese Bedenken jetzt nicht mehr?
Also das ist interessant, denn diesbezüglich hat Merz tatsächlich eine grundsätzlich andere Haltung als sein Vorgänger. Anders als Olaf Scholz glaubt er nicht, dass Putin einen nuklearen Angriff auf NATO-Staaten wagen würde. Und er begründet das mit der klaren Ablehnung der USA und Chinas, die Putin beide die gravierenden Konsequenzen eines solchen Angriffs deutlich gemacht hätten. Merz glaubt deshalb, dass es nicht nur geboten, sondern auch möglich ist, einen schärferen Ton gegenüber Putin anzuschlagen. Und er will genau das künftig auch weiter tun, nachdem zuletzt ja klar geworden ist, dass Putin nicht an wirklichen Friedensverhandlungen interessiert ist und die Angriffe auf die Ukraine durch Russland zuletzt ja sogar noch mal verschärft worden sind.
Danke fürs Einordnen, Matthias. Danke nach Berlin.
Gerne.
Wenn wir von Meldungen über Messerangriffe hören, wie am vergangenen Freitag am Hamburger Hauptbahnhof, ist jedes Mal die Sorge groß, dass es Verletzte oder Todesopfer geben könnte. Und was der Hintergrund der Tat für unsere Sicherheit bedeutet. Im vergangenen Jahr im August stach ein Mann auf dem Stadtfest zur 650-Jahr-Feier in Solingen wahllos auf Passanten ein. Drei von ihnen starben, 10 weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Es war, anders als in Hamburg, eine religiös motivierte Tat. Die Terrororganisation Islamischer Staat reklamierte den Anschlag für sich. Heute begann der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter, der ein Geständnis ablegte. David Zayons.
Jetzt seid ihr bitte ganz ruhig, weil ich habe was ganz, ganz Ernstes zu erzählen. Ganz, ganz ernst, wirklich. Wir haben durch einen Messerstecher am Fronhof sehr, sehr viele Schwerverletzte. Und wir möchten euch bitten, dass ihr geht. In aller Ruhe.
Für viele Besucher des Stadtfestes in Solingen war das der Moment, in dem sie von dem brutalen Messerangriff erfahren haben. Von Philipp Müller, einem Mitorganisator des Festes. Er ist heute Morgen zum Prozessauftakt nach Düsseldorf gekommen, will erfahren, wie es zu dem Angriff kommen konnte.
Was sicherlich im Prozess auch aufgearbeitet wird, wo wir vielleicht auch als Gesellschaft etwas lernen können, wie man das zukünftig verhindert. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch zu optimistisch.
Am Mittag betritt ein schmächtiger junger Mann den Gerichtssaal, der Angeklagte Issa Al-Haar. Innerhalb von nur einer Minute soll der Syrer 3 Menschen getötet und 8 weitere schwer verletzt haben, so der Vorwurf der Bundesanwaltschaft.
Der Angeklagte verstand die Tat als Akt des Heiligen Kriegs, den er in Deutschland für die terroristische Vereinigung des sogenannten Islamischen Staats führen wollte. Kurz vor der Tat hatte er Bekennervideos an den IS übermittelt, in denen er die Tat als unmittelbar bevorstehend angekündigt und den Kalifen des IS die Treue geschworen hatte.
Die Spuren dieser Tat trägt er am Körper. Siavash Husseini. Er kommt aus dem Iran, ist nach Deutschland geflüchtet und verlor in Solingen beinahe sein Leben.
Er konnte einfach mir an hinten von hier meine Schuld bis neben das mein Hals schneiden. Erstmal hatte ich nicht verstanden, was passiert ist. Dann habe ich mein Hals gehalten. Ich habe gesehen, etwas tief ist und kommt Blut mit bisschen Druck.
Nächste Woche soll Siavash Husseini vor Gericht als Zeuge aussagen. Heute, am ersten Prozesstag, zeigt sich Issa Al-Haar reumütig, legt ein Geständnis ab. Er habe schwere Schuld auf sich geladen, Unschuldige getötet und verletzt.
Das ist mir nicht genug im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht nur ich, sondern die ganze Stadt Solingen stellt sich die Frage, warum? Und ich hoffe, dass dieser Prozess das auch beantwortet.
Zum Vorwurf der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung hat sich der Angeklagte nicht geäußert. Trotz seines Geständnisses. Die Frage nach dem Warum bleibt zunächst unbeantwortet. Die Verhandlung am Düsseldorfer Oberlandesgericht soll noch bis zum 24. September andauern.
Wir schauen auf unsere Arbeitswelt und am heutigen Deutschen Diversity-Tag, dem Tag der Vielfalt, auf Chancen und Respekt in Unternehmen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder sexueller Orientierung. Einer fand diese Idee lange Zeit super. Ein gewisser Donald Trump. In seiner damaligen Reality-TV-Show The Apprentice in den USA hat er 2007 noch erklärt:
The candidates are a diverse and talented group.
Die Kandidaten, die um einen Ausbildungsplatz in Trumps Firma kämpfen, seien eine diverse und talentierte Crew, die er in den höchsten Tönen lobt. Auch zuletzt soll intern in seinem Unternehmen noch auf Diversität gesetzt worden sein. Doch öffentlich, als Präsident der USA, sieht Trump das komplett anders und fordert von Unternehmen ein abruptes Ende sämtlicher Programme für mehr Vielfalt. Jenny Rieger über zwei deutsche Firmen, die international tätig sind und sich unter dem Druck Trumps neu ausrichten.
Wir warten nicht auf die Zukunft. Wir erschaffen sie.
In ihrem Unternehmensvideo wirbt SAP nach wie vor mit und um Frauen, feiert die Vielfalt. Konzernintern aber verabschiedet sie sich von ihrer bisherigen global angestrebten Frauenquote von 40%. Wie passt das zusammen?
Wir müssen uns in allen Märkten und auch in den USA an Recht und Gesetz halten. Wenn jetzt das Geschäft erheblichen Risiken ausgesetzt ist und auch unsere Mitarbeitenden oder wir als Unternehmen zivilrechtlichen Unsicherheiten ausgesetzt sind oder sogar potenziellen behördlichen Ermittlungen, dann müssen wir handeln.
Tatsächlich hat der US-Präsident ein Dekret erlassen, welches die Frauenquote an US-amerikanischen Bundesbehörden verbietet, ebenso wie Programme zur Gleichstellung von Minderheiten. Privatunternehmen wie SAP sind davon eigentlich nicht betroffen, doch Europas größte Software-Schmiede beliefert auch US-amerikanische Behörden und das Militär. Fast ein Drittel ihres Umsatzes erwirtschaftet SAP in den USA und habe deshalb Angst vor Konsequenzen, meint der Betriebsrat.
Es setzt ein Statement auch, dass einfach nur ein vorauseilender Gehorsam vielleicht jetzt die Unternehmenskultur prägt. Aber ich kann nur sagen, die SAP-Mitarbeiter lassen sich dadurch nicht einschüchtern. Ich sehe aber, dass der SAP-Vorstand sich hat einschüchtern lassen.
Generell gäbe es verschiedene Wege, auf Trumps Politik zu reagieren, meint Wiebke Ankersen, die sich mit Diversität in Führungspositionen beschäftigt. Zum einen gäbe es die Kämpfer wie Apple, die zu ihren Werten stehen. Dann gäbe es die sogenannten Camouflage-Unternehmen, die als Tarnung zwar die Regenbogenflaggen abnehmen, intern aber weiterhin eine Kultur der Vielfalt pflegen.
Und dann gibt es eine dritte Gruppe. Und die würde ich durchaus als Opportunisten bezeichnen. Und in die Gruppe würde ich auch SAP einordnen, die ohne Not Grundwerte über Bord werfen, auch global, nicht nur auf den amerikanischen Markt beschränkt, um eben bevorzugt Aufträge zu erhalten.
Bislang bewegt sich Deutschland, was die Frauenquote betrifft, eher im unteren Drittel. Im EU-Vergleich liegt es weit hinter Spitzenreitern wie Schweden oder Frankreich und auch unter dem EU-Durchschnitt. Manche Unternehmen jedoch, wie der Outdoor-Ausstatter VD, betreiben eine aktive Diversitätspolitik. Mehr als 60% der hier Angestellten sind Frauen. In der Führungsebene beträgt der Anteil 47%. Eine diverse, inklusive Firmenkultur, die bei der Zielkundschaft gut ankommt.
Also wenn echte Vielfalt gelebt wird, und das wird eben dann gelebt, wenn auch wirklich sozusagen eine Vielfalt von Menschen in Entscheidungspositionen ist, dann entsteht da ein kreativeres Umfeld, es steht ein vertrauensvolleres Umfeld, es steht ein Umfeld, wo Menschen unterschiedlichste Erfahrungen einbringen können, Kompetenzen einbringen können.
VDs Vielfalt, sie ist nicht in Gefahr. Der Outdoor-Ausrüster ist nicht vom US-amerikanischen Markt abhängig. Andere international agierende Unternehmen werden sich aber künftig fragen müssen, ob sie, wie SAP, dem Druck aus Übersee nachgeben wollen oder nicht.
Wir schauen jetzt auf weitere Themen des Tages mit dir, Julia Niharika.
Je nachdem gestern ein Autofahrer in Liverpool in eine Menschenmenge gerast ist, gibt es neue Erkenntnisse. Der Fahrer stand offenbar unter Drogeneinfluss. Das Motiv des 53-Jährigen ist allerdings weiter unklar. Die Polizei geht nicht von einem Terroranschlag aus und ermittelt wegen versuchten Mordes. Der Brite war während der Meisterfeier des FC Liverpool in die Menge gefahren. Von den 65 Verletzten ist niemand mehr in Lebensgefahr. In Frankreich hat die Nationalversammlung den Weg freigemacht für ein Recht auf aktive Sterbehilfe. Mit deutlicher Mehrheit wurde ein Gesetzentwurf angenommen, der liberaler ist als die in Deutschland geltende Regelung. Er ermöglicht die Sterbehilfe, wenn die Patienten unheilbar krank und voll urteilsfähig sind. Das von einem Arzt verschriebene tödliche Medikament sollen sie im Regelfall selbstständig einnehmen. Wenn nötig, kann auch ein Arzt oder Pfleger helfen. Die angespannte Versorgungslage im Gazastreifen hat heute Unruhen ausgelöst. Ein neu eingerichtetes Verteilzentrum für Hilfsgüter wurde gestürmt und teilweise geplündert. Wegen des massiven Andrangs habe das Wachpersonal erst Warnschüsse abgegeben und sich dann punktuell zurückgezogen, teilt die zuständige Hilfsorganisation mit. Erst seit wenigen Tagen erlaubt Israel wieder Lieferungen von Lebensmitteln und Medikamenten nach Gaza. Die Vereinten Nationen sprechen von katastrophalen Zuständen und fordern, die Hilfe auszuweiten. Der britische König Charles hat in einer Thronrede in Kanada die Unabhängigkeit des Landes betont. Er sprach zur Eröffnung des Parlaments in Ottawa, weil er auch das Staatsoberhaupt Kanadas ist. Zuletzt hatte seine Mutter 1977 eine solche Rede gehalten. Der Auftritt ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass US-Präsident Trump mehrfach gedroht hatte, Kanada zu einem Bundesstaat der USA zu machen. In Norwegen ist nach 5 Tagen der Frachterfly geschleppt worden, der den Vorgarten eines Hauses im Trondheimfjord gerammt hatte. Das Manöver gelang, nachdem Container mit mehr als 1000 Tonnen Fracht auf ein anderes Schiff umgeladen worden waren. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen den Steuermann, der vermutlich eingenickt war. Das Schiff soll im nächsten Hafen auf Schäden untersucht werden.
Der Hexentanzplatz im Harz war schon immer ein Ort für die große Bühne. Bis ins Mittelalter wurden dort heidnische Rituale abgehalten. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es auf dem Weg zum Brocken eine Freilichtbühne, das Harzer Bergtheater, das in der DDR bei den allermeisten Vorstellungen vollbesetzte Ränge hatte. Nun soll sich der Vorhang wieder öffnen. 5 Jahre war die Bühne eine Baustelle und am Samstag gibt es dort die Uraufführung des Musicals Walpurga. Daniel Tautz war mittendrin für uns im Theater in Thale in Sachsen-Anhalt zwischen Mystik und Sagen des Harzes und hat Lampenfieber gespürt.
Viele Jahre lag Stille über dem mächtigen Bodetal. In wenigen Tagen soll nun laut und kraftvoll die Magie zurückkehren. Das hat auch mit ihr zu tun. Alida Kuhlemann, Laien- und Nachwuchsschauspielerin aus Quedlinburg, 21 Jahre.
Ja, hallöchen.
Na, aufgeregt?
Voll viel.
Die angehende Kita-Erzieherin hat gerade Feierabend gemacht. Heute ihr großer Auftritt bei der Probe. Zum ersten Mal singt sie in ihrer Rolle als Ersatzhexe auf der gewaltigen Bühne. Da unten wird schon mal ohne sie geprobt.
Bitte.
Anspannung bei Regisseur und Intendant Ronny Große. Kurz vor der Premiere sitzt noch nicht alles.
Fuck, Text, sorry.
Das war falsch.
Die Darstellerinnen und Darsteller tragen noch Alltagsklamotte. Im Musical Walpurga verwandeln sie sich dann in Hexen, Teufel und Dämonen. Das neue Stück erzählt die Geschichte der Hexe Walpurga, wie sie dem Scheiterhaufen trotzt und ihre Kräfte bändigt.
Also es wäre schön, wenn ihr dann mal so einfach so aus dem Bauch raus so einfach sowas holt, ne?
Das Bergtheater gibt es seit 1903. Zu DDR-Zeiten ein Riesending, Schulklassen wurden busseweise nach Thale gefahren. Nach der Wende kamen weniger Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt soll das Theater neu aufleben. In 5 Jahren Umbau hat sich einiges verändert.
Ich glaube, wir haben es geschafft, dass wir diese Bühne dann eben ins jetzige Zeitalter gebracht haben, sodass wir im Prinzip dem Publikum auch Effekte bieten können, die es vorher überhaupt nicht gab. Und den Blick ins Harzvorland, den hat man jetzt natürlich noch viel, viel mehr. Und wenn man ganz genau hinschaut, dann kann man auch die Domspitzen von Magdeburg erkennen. Also ich sage immer, ein bisschen ketzerisch, wenn einem das tatsächlich auf der Bühne nicht gefällt, naja, dann hat man ja noch eine andere Kulisse.
Stadt, Land, Bund und EU haben knapp 30 Millionen Euro in Thale investiert. Ins Bergtheater, aber auch in den Hexentanzplatz ein paar hundert Meter den Berg hinauf. Schauplatz vieler Sagen rund um Walpurgisnacht und Teufel. Hexendorf, Hexenhäuser, Hexenmystik, das soll den Tourismus weiter ankurbeln. Denn die Großregion Harz durchlebt Krisen. Waldsterben, Waldbrände, Strukturwandel. Wie blickt man am Hexentanzplatz in die Zukunft?
Ich denke, Bergtheater wird ein Aushängeschild. Also das ist für mich eine ganz, ganz starke Nummer.
Ey, Walpurga, Walpurgis, Hexentanzplatz, läuft.
Also auch die Leute, die vor 10, 15 Jahren mal hier waren, nicht wieder hochgekommen sind, sind jetzt dadurch, haben sie einen Anreiz, nochmal hochzukommen.
Zurück zu Alida Kuhlemann. Sie kennt die Bühne schon aus ihren Kindheitstagen, nicht nur als Gast.
Ja, also das war ich mit 10 Jahren, mit ganz zarten 10 Jahren. Und das war meine allererste Rolle hier auf dieser Bühne. Und wie ich dann reingekommen bin und dieses Tal gesehen habe, das war, auch wenn ich jetzt hier sitze, es ist einfach magisch. Wirklich. Also ich kann hier, hab hier die schönsten Erinnerungen gesammelt aus meiner Kindheit. Wirklich.
Alida Kuhlemann wurde beim Casting vom Theater ausgewählt. Für eine Rolle im Volk und als Ersatz für die wichtige Hexe Asturia. Und die probt sie jetzt zum allerersten Mal.
Zur Walpurgisnacht wird das Feuer entfacht. Jede Hexe lacht, sie gewinnt an Macht.
Geschafft.
Ich habe es zum ersten Mal richtig gespürt, aber ich bin immer noch sehr aufgeregt.
Und das wird sicher auch nicht weniger, wenn hier in ein paar Tagen knapp 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer sitzen.
Tja, und die Freilichtbühne setzt natürlich auch auf gutes Wetter. Bis zur Premiere am Samstag ist noch ein bisschen hin. Claudia, du kannst aber uns schon mal verraten, wie das Wetter bei uns in den kommenden Tagen wird.
Ja, und für den Samstag sieht es insgesamt gar nicht so schlecht aus für weite Teile Deutschlands. Der morgige Tag, der hat noch mal so ein bisschen Bewegung im Wetter mit erstmal Regen, der abzieht, dann Schauer und Gewitter, die zum Teil kräftig sein können. Also ein bisschen was ist los, aber wir sind ja im Augenblick glücklich über jeden Tropfen, vor allem im Norden und über der Mitte. Man sieht, sonnig wird's auch. Morgen in der Nordhälfte schon 5 Stunden, im Süden ziemlich trüb, da hängen lange dichte Wolken, 2 Stunden Sonnenschein, Freitag während es dann im Norden 2, dann dreht sich das Ganze um, im Süden 9 Stunden Sonne. Samstag 5 Stunden über der Nordhälfte, 13 Stunden im Süden. Und dann gleicht es sich so ein bisschen aus, zwischen 6 und 9 Stunden Sonne haben wir in Richtung Sonntag. Also dieses für viele ja lange Wochenende wird in weiten Teilen doch viel Sonne bringen, zumindest immer mal wieder zwischendurch. Denn die nächsten Stunden haben wir es erstmal mit Regen zu tun. Ein Regenband, das heute von Norden hereingezogen kam, das breitet sich jetzt weiter nach Osten und Südosten aus. Dahinter lockert es dann von der Küste ja schon wieder auf, gibt aber einzelne Schauer und Gewitter. Und morgen im Laufe des Tages vormittags dann Schauer und Gewitter, die immer weiter nach Süden vorankommen und die insbesondere am Nachmittag örtlich sehr kräftig ausfallen können. Da sind 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter möglich, also viel Regen in kurzer Zeit. Örtlich stürmische Böen und auch Sturmböen, vor allem genau über der Mitte, so von Rheinland-Pfalz bis nach Brandenburg. Im Süden dagegen kompakte Wolken und da regnet es auch mal längere Zeit. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von 15 bis 7 Grad in den höheren Lagen des Bayerischen Waldes. Morgen Nachmittag bis 21 Grad im Rhein-Main-Gebiet und Kraichgau. Sonst Temperaturen von meist 15 bis 19 Grad. Die nächsten Tage bringen über der Nordhälfte am Donnerstag dann noch dichte Wolken und gelegentlich etwas Regen. Sonst zwar viele Wolken, aber auch immer mal wieder sonnige Abschnitte. Im Südwesten schon 24 Grad und am Freitag dort dann sogar 30 Grad. Da haben wir es nur im äußersten Nordosten mit einzelnen Schauern zu tun. Ansonsten ist es für die meisten trocken.
Danke, das hören wir gerne, Claudia. Vielen Dank für die Aussichten. Das waren die Tagesthemen und die Themen des Tages vertieft jetzt noch einmal Sandra Maischberger mit ihren Gästen.
Ja, darunter die ehemalige Grünen-Chefin Ricarda Lang und Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer.
Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle Jesse Wellmer. Kommen Sie gut durch die Woche. Tschüss.
Tschüss.